Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir schauen heute mal auf ein Thema, das viele Unternehmen schon seit längerem umtreibt, nämlich die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Anforderungen da werden aber immer spezieller, immer umfangreicher. Und wie ein Finanzvorstand auf dieses Thema schaut, was es auch bedeutet, diese Themen in die Organisation zu tragen, insbesondere wenn die ein bisschen größer ist, da werden wir heute mal drüber sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger und freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Jochen Schmitz, Finanzvorstand von Siemens Healthineers, ist bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo Frau Reifenberger, vielen Dank und freue mich, dass ich dabei sein kann.
Herr Schmitz, Sie haben bei Siemens Healthineers schon seit längerem eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das Thema ist natürlich nicht neu. Sie sind aber zugleich bald auch verpflichtet, die Vorgaben der CSRD unter anderem einzuhalten. Sie haben ein abweichendes Geschäftsjahr, das verschafft Ihnen da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Wie viel von dem, was Sie jetzt aus der Historie Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie schon erheben, können Sie denn da künftig nutzen und wo kommt da vielleicht noch ein bisschen Arbeit auch auf Sie zu?
Ja, wenn wir an uns denken, dann haben wir im Prinzip das Thema Nachhaltigkeit in unserem Neudeutsch Purpose Statement verankert. Ja, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere, sustainably. Also da hört man ja im letzten Wort, tief verankert ist wahrscheinlich in den beiden Worten vorher, in den Ausprägungen, die wir für wichtig halten, auch verankert. For everyone, everywhere. Komme ich aber dazu. Und wir haben uns strategisch im Bereich Sustainability drei Schwerpunktthemen gesetzt, nämlich einmal Zugang zur Gesundheitsversorgung, Healthcare Access, ja, for everyone, everywhere, da hört man das sozusagen. Der zweite Aspekt ist Ressourcenschonung, ja, das ist der ganz klassische Aspekt, da geht es natürlich um CO2-Ziele, Net Zero. Und der dritte Aspekt ist Diverse and Engaged Healthineers, also Stakeholdergruppe Mitarbeiter. Das sind die drei Kernthemen. Und das ist die strategische Ausrichtung. Darüber sprechen wir extern. Ja, das haben wir ja, wie auch beschrieben, eng verknüpft mit dem Purpose und der Strategie. Wenn wir jetzt an die Berichterstattung denken, die mit CSRD kommt, dann gibt es da insbesondere natürlich in den Themengebieten Ressourcenschonung und auch auf die Stakeholdergruppe Mitarbeiter natürlich Overlap in Kenngrößen, die man Bericht erstatten muss. Ja, und da können wir natürlich auch aufsetzen auf Dinge, die wir schon getan haben. Natürlich gibt es auch viele Aspekte, die wir so nicht in den Schwerpunkt setzen, die wir zusätzlich erheben müssen. Im Bereich der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist es natürlich ein sehr branchenspezifisches Thema für uns. Da machen wir etwas freiwillig, was gar nicht über CSRD gefordert ist. Also es ist so eine Mischung aus beidem.
Ja. Jetzt sind Sie ja, wenn ich es richtig weiß, mit dem harten Durchlauf sozusagen dann erst in einem Jahr dran. Machen Sie so eine Art Probedurchlauf? Spricht man da schon mal mit dem Wirtschaftsprüfer, um das irgendwie abzustecken? Wie tasten Sie sich daran?
Ja gut, vielleicht erstmal von der Organisation, die haben wir das Thema Sustainability auch im Vorstand verankert. Also neben dem, dass es natürlich in der Strategie komplett verankert ist, haben wir im Prinzip bei meiner Kollegin, der Frau Karen, das Thema Sustainability als Ressort verankert. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite in meinem Ressort Finanzen, wo die Reporting-Experten auch sitzen, dort haben wir sozusagen die CSRD verankert, das Reporting verankert. Und da spürt natürlich, findet da ein sehr enger Austausch der Teams statt, um das sicherzustellen, dass wir hier ein vernünftiges Reporting bekommen, dass wir natürlich auch das prüfbar machen. Ja, das startet ja mit einer Limited Assurance und geht dann auf Sicht in eine Reasonable Assurance über, ja, so dass man das schon sauber reporten muss. Da fahren wir im Prinzip Prozesse, die sind analog zu Vorgehensweisen, wenn ein neuer IFRS-Standard eingeführt werden muss. Ja, dann machen sie natürlich Probeläufe, berichten das einmal, gucken, was dabei rauskommt, wirkt das plausibel und binden da natürlich auch die Wirtschaftsprüfer immer mit ein. Also war jetzt eine lange Antwort auf Ihre Frage, ja, ne? Wir binden die Wirtschaftsprüfer ein, natürlich.
Jetzt ist ja diese Berichterstattung keine Beschäftigungsübung. Die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, die bekämen Sie ja wahrscheinlich auch anderweitig ausgelastet. Das soll ja letztlich auch immer ein Stück weit dazu dienen, dass Investoren, Aktionäre mehr Transparenz bekommen, dass man da auch ein bisschen klarer sieht, was die einzelnen Unternehmen tun und lassen. Wie ist es denn, wenn Sie mit Investoren sprechen? Bekommen Sie dazu Feedback? Gibt es dazu Fragen? Wie ist man da im Dialog? Wie schauen die auf diese Themen?
Ja, also das Thema ist kein Prioritätsthema in der Diskussion. Das muss man klar sagen. Das kann, liegt sicher auch daran, in welcher Industrie wir tätig sind. Ja, weil das Thema Ressourcenschonung ist in unserer Industrie, würde ich sagen, unterrepräsentiert in gewisser Weise, ja, relativ zu anderen Industrien und dementsprechend auch nicht so relevant in der Diskussion. Was wir merken ist, dass man bestimmte Mindestanforderungen erfüllen muss, denke ich, damit man in bestimmte Indizes eben reinkommt. Und wenn man dann in den bisher etablierten Systemen Sustainalytics, MSCI vernünftige branchenspezifische Bewertungen erzielt, dann ist man investierfähig. Ja, und dann greifen auch wieder, würde ich sagen, die klassischen Kriterien der finanziellen Performance, die dann sozusagen die Investitionen auch wirklich auslösen oder eben beenden, ja, sozusagen. So würde ich das sehen. Ja.
Das heißt aber, es ist ein permanentes Benchmarken auch an anderen Mitgliedern in der Branche, am Wettbewerb. Sie gucken auch immer so ein bisschen rechts, links, wo sie stehen.
Ja, absolut, absolut. Also wir haben da uns schon versucht, vernünftig zu positionieren. In unserer Branche sind wir in der Spitzengruppe der Unternehmen, auch im Hinblick auf Sustainability, Bewertungen dieser Agenturen, ja, wie Sustainalytics oder MSCI unterwegs, und das ist auch unser Anspruch, ja, und wie gesagt, sowieso integraler Bestandteil dessen, was wir tun.
Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, Sie haben strategisch drei Schwerpunkte: Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern, den Einfluss Ihrer Geschäftstätigkeit aufs Klima minimieren und die Beschäftigten mitzunehmen. Wenn Sie jetzt auch aus regulatorischen Anforderungen heraus immer mehr reporten, dann kommen ja auch mehr Daten zusammen, mehr Themenfelder. Besteht da nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man die Sachen, die einem dann wirklich wichtig sind und wo man den Investor eigentlich unbedingt draufschubsen muss, dass man das so ein bisschen verbuddelt in dem ganzen großen Datenkonvolut? Wie muss man da vorgehen, damit man nicht irgendwann hinterher den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht?
Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema für die, die Unternehmensinformationen lesen, dass sie sicher mit eine ganze Flut an Informationen bekommen. Diese Flut hat ja nur eine Richtung, sie wird mehr und nicht weniger in jeder Hinsicht. Ja, Sustainability ist ein Aspekt, aber ist ja eine Finanzberichterstattung an sich auch nicht anders. Und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Aufgabe auch der Kommunikation, ja, der Investorenkommunikation, aber auch der Unternehmenskommunikation ganz allgemein, dass man, wie soll ich sagen, die Schwerpunktthemen, so wie ich sie vorher jetzt für Sustainability rausgestellt habe, natürlich auch in der Kapitalmarktkommunikation, auf der Finanzseite, in der strategischen, auf der strategischen Ausrichtung raushebt und klar macht. Ja, weil nur so wird man sozusagen aus den vielen Bäumen hoffentlich einen wirklich schönen Wald machen, ja, der entsprechend auch resoniert. Ja, und das ist natürlich also vornehmste Aufgabe. Und ich sehe das auch im Bereich der Sustainability Reporting ähnlich vielleicht wie bei der Finanzberichterstattung. Wir haben auch eine Vielzahl von Anhangsangaben, die stehen aber auch alle nicht die meisten davon nicht im Mittelpunkt irgendeiner Kapitalmarktkommunikation wirklich. Sie sind ein wichtiger Baustein der Hygiene sozusagen. Und Hygiene ist ja eine der ganz wichtigen Errungenschaften der Menschheit, ja, der Hygiene, ja, dass das Zahlenwerk passt, dass Leitplanken eingehalten werden und so weiter und so fort. Aber sie stehen nicht im Zentrum der aktiv betriebenen Kommunikation. Genauso wird das auch mit Sustainability sein. Also stelle ich mir das vor. Es wird eine Vielzahl von Kenngrößen berichtet werden. Und jedes Unternehmen stellt dann die Themen, die für sie, für das Unternehmen wichtig sind, in den Mittelpunkt der aktiven Kommunikation.
Was ich noch ganz spannend finde, Sie sind ja mit Siemens Healthineers weltweit tätig. Auch Nachhaltigkeit ist ja jetzt nichts, was an einer Landesgrenze oder einer Kontinentalgrenze irgendwo Halt macht. Zugleich, wenn wir uns beispielsweise die USA anschauen, dann ist ja da die Haltung, auch die Haltung vieler Investoren zum Thema Nachhaltigkeit ganz anders als bei uns. Sie sagten, gerade bei uns braucht man für viele Investoren eine bestimmte Mindestschwelle an Nachhaltigkeit, um überhaupt investable zu sein. In den USA gibt es ja sogar schon den gegenteiligen Anschein manchmal, dass man den Eindruck hat, es ist fast schon ein Malus, wenn der Investor den Eindruck erhält, man ist da zu sehr investiert. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie als weltweit tätiges Unternehmen eben dann diese ja doch unterschiedlichen Anklänge und auch, sagen wir mal, Backgrounds in den Ländern haben? Wie kriegt man da die Organisation als Ganzes irgendwie aufs Gleis?
Ja gut, man kann natürlich sagen, das ist ein grundsätzliches Problem in vielerlei Hinsicht, wenn Sie ein globales Unternehmen sind. Wie bekommen Sie also Ihre Kommunikation so ausgerichtet, dass Sie Ihre globalen Adressaten, Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Gesellschaft irgendwie mitnimmt. Ja, das ist ja immer ein grundsätzliches Problem. Das ist ja nicht nur im Bereich Sustainability ein Thema. Also wir sind darin geübt, ja, das zu tun in vielerlei Hinsicht. Und wenn wir ein Leadership-Team-Meeting haben, das sind 12 Menschen bei uns, dann sitzt dort eben der Leiter Amerikas, das ist ein US-amerikanischer Staatsbürger, und der Leiter China, das ist ein Chinese, am Tisch zusammen. Also wir, in Unternehmen geht das halt einfach, relativ einfach, und besprechen die gleichen Fragen, natürlich aus der jeweiligen Perspektive. Ich glaube, das sind wir geübt. Ich glaube auch, dass diese Thematik, die ja in den USA hochkommt, ist zu sagen, wie geht man mit Trade-offs um? Ja, die glaube ich auch die Kritik auslösen. Ja, sozusagen werden Investoreninteressen, kurzfristige Investoreninteressen repriorisiert wegen Sustainability. Und wenn das überhand nimmt, dann glaube ich, daraus ergab sich dann auch sozusagen diese massive Kritik. Ja. Jetzt glaube ich, sind wir in einer Situation in unserer Industrie, die nicht sehr energieintensiv ist. Das ist oft im Bereich der Ressourcenschonung, glaube ich, auch angelegt, diese Frage. Ja. Und dementsprechend haben wir da ein nicht ausgesprochenes Exposure an der Stelle. Ja. Und so, dass das für uns an sich in dem Feld jetzt kein Problem darstellt. Und die Fragen Gesundheitsversorgung und diese Verbreiterung ist natürlich auch, hat eine schöne Überlappung auch mit neuen Märkten, zusätzlichem Geschäftspotenzial auf der einen Seite. Das Thema Mitarbeiter, also ich glaube, dass man vernünftige Mitarbeiter braucht, um erfolgreich zu sein, ist auch unstrittig. Dementsprechend, das ist auch klar. Und wenn man das Thema dann Ressourcenschonung vernünftig und sagen wir mit Maß, aber trotzdem ambitioniert auch einsetzt und eben nicht energieintensiv ist, glaube ich, kriegt man das auch sehr leicht in den Overlap. Also ich glaube, wir haben eine relativ gute Situation in der Hinsicht auch mit der Branche, in der wir tätig sind. Für andere Industrien ist das sicher deutlich schwieriger. Ja.
Sie kennen doch sicherlich auch diese Konfliktfälle, dass man jetzt sagt, vielleicht wäre aus ökologischer Sicht das eine zu begrüßen und aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht doch eher das andere. Wie finden Sie auch als CFO, der Sie ja letztlich sind und wo man ja immer denkt, der Verfechter der Wirtschaftlichkeit so ein bisschen, wie findet man da den richtigen Mittelweg? Das ist ja dann auch wieder das Thema Risikomanagement, was ja dann bei Nachhaltigkeit auch oft kommt, dass man sagt, langfristig muss ich aber doch mich hier irgendwie wappnen.
Ja, das ist natürlich, also Sie können vielleicht, ich versuche mal, erstmal antworte ich mal sehr pauschal. Ja, Sie haben ja, im Management sind Sie eigentlich dafür verantwortlich, Trade-offs zu managen. Wenn alles schwarz oder weiß wäre, wäre es ja relativ einfach. Ja, also das ist das ganze Managementleben im Grunde. Ja. Und ich glaube, was Sie auch hinbekommen müssen im Management ist, dass Sie Stakeholder-Interessen zusammenführen oder alignen, ja, neudeutsch gesagt. Ja, das heißt, es ist ja klar, wenn die Kunden nicht zufrieden sind, ist es schwierig, erfolgreich zu sein. Wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind, ist es schwierig oder unmöglich, erfolgreich zu sein. Aber wenn ihnen auch keiner das Geld gibt, um zu investieren, also die Investoren nicht zufrieden sind, wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, sie müssen ein Alignment hinbekommen. Ja, und ich glaube, da muss man dann in der jeweiligen Branche, in der jeweiligen Situation, in der man ist, schauen, wie man das ausbalanciert. Ja, und das ist eben, da muss man Trade-offs managen und mit denen umgehen. Und sag mal so, da bin ich froh, dass ich das halbwegs hinbekomme für das, wofür ich zuständig bin. Ja, beneide aber manche meiner Kollegen nicht, ja, die in deutlich stärker exposed Industrien aktiv sind, dieses zu tun, und würde mir sicher auch nicht anmaßen, da kluge Tipps zu geben, wie das geht. Ja, das ist immer herausfordernd, aber auch sehr spezifisch für die jeweilige Situation eines Unternehmens in der jeweiligen Industrie, in der jeweiligen Geografie, in der es vielleicht besonders stark vertreten ist oder wo auch immer die unterschiedlichen Einflussfaktoren herkommen für diese Trade-offs.
Also wir lernen Augen auf bei der Wahl der Branche. Sie sind ja jetzt auch aus der Finanzberichterstattung heraus sicherlich schon auch darin erfahren, dass man so ein bisschen sich die Sachen oft zusammensuchen muss. Das wird ja jetzt, würde ich mal vermuten, zunehmen. Nachhaltigkeit ist ja ein Stück weit auch eine Querschnittsfunktion, da spielen ja auch vielleicht nochmal neue Bereiche mit rein, aus denen man vorher irgendwie andere Daten oder weniger Daten gebraucht hat. Wie verändert das denn jetzt ganz konkret für Sie in Ihrem Beritt bei den Reporting-Spezialisten die Tätigkeit und wie aufwendig ist es dann auch da, diese Strukturen umzustellen und diesen Wandel hinzubekommen?
Ich glaube, man muss halt abschichten zwischen den Themen oder zwischen den Daten oder Informationen, die man sammelt, die im Unternehmen vorhanden sind, ja, und denen, die sozusagen nur in der sag mal, in der gesamten Wertschöpfungskette vorhanden sind. Ja?
Das sind dann diese berühmten Scope 3.
Genau, da würde ich jetzt hinkommen. Genau, bei Scope 1 und 2 sehe ich, die Herausforderungen sind ähnlich wie üblich. Ja, da muss man halt dann jemanden definieren, der für diese spezifischen Informationen zuständig ist, der die Governance dafür hat, der die Regelungen rausgibt. Und dann muss man, wie man das üblicherweise tut, eben dann die Governance ausüben, die Berichterstattung einführen, internes Kontrollsystem entsprechend aufbohren, ja, und so weiter und so weiter. Das ist ja, glaube ich, eher Aufwand, aber Standard. Ja. Wo es, glaube ich, herausfordernder wird, und da, glaube ich, werden alle noch lernen müssen, ja, wie mache ich das, wenn ich an die Wertschöpfungskette denke, wie komme ich an die Daten und die Datenqualität auf der Lieferantenseite, ja, wie komme ich auf der Kundenseite, ja, also wenn ich jetzt den Scope 3 sozusagen die Unternehmensgrenzen verlasse, ja, und das ist natürlich herausfordernd und da werden wir alle lernen müssen, ja, wie das geht.
Machen Sie da auch schon so einen Testlauf mit den Lieferanten oder Kunden, mit denen Sie da zusammenarbeiten?
Ja, natürlich. Wir versuchen natürlich, unsere Lieferanten zu qualifizieren und so weiter, nehmen das auch in die Vertragswerke auf. Aber das ist ja, wenn Sie so wollen, nur, ich lege eine Richtlinie fest. Ja, wie wird die denn eingehalten und so weiter? Wir werden dann überlegen müssen, brauchen wir da Auditrechte oder irgendwas? Also das wird sich alles, glaube ich, über die Zeit einspielen, weil natürlich viele unserer Lieferanten selber müssen natürlich auch Berichte abgeben. Wenn die natürlich auch ihre eigenen Prozesse hochfahren, dann wird sich das schon, und das gilt auf der Kundenseite auch in gewisser Weise, dann wird sich da schon ein System ergeben. Aber bis dahin wird es sicher, wie es auch in der Finanzberichterstattung war, muss man auch wahrscheinlich mit Annahmen und gewissen Unschärfen leben müssen und wird sich peu à peu immer weiterentwickeln und präziser und klarer und besser werden wahrscheinlich auch in der Berichterstattung.
Ist das was Sie mit der bestehenden Mannstärke abdecken können? Oder ist das schon so, dass durch diese steigenden Anforderungen Sie auch sagen, eigentlich bräuchte ich mehr Beschäftigte, vielleicht auch ein, zwei andere Qualifikationen, als man bislang vorgehalten hat?
Ja, man benutzt natürlich, sag mal, Transportwege in Anführungsstrichen und so weiter, die bleiben an sich gleich. Ja. Sie haben auch, sag mal, in denen die Core-Aktivitäten da treiben. Das kann man wahrscheinlich mit den Bordmitteln an vielen Stellen tun. Wo man aufstocken wird müssen, ist, dass man Abteilungen oder Funktionen oder Geschäftsbestandteile, die bisher sowas nie berichtet haben, die müssen jetzt überlegen, wie kommen sie an die Daten? Und da werden wir punktuell schon Ressourcen aufbauen müssen. Ja. Aber ich denke, das ist Aufwand, ist natürlich Veränderung, ist was die Leute, kommt ein bisschen noch an, welches Thema ist, verstehen oder weniger verstehen, ja, dass man das jetzt berichten muss, insbesondere in welcher Qualität und in welcher, ja, und das führt zu zusätzlichem Aufwand, muss man klar sagen.
Ja. Das ist ja immer was ein CFO an sich nicht so wahnsinnig schätzt, oder? Zusätzlichen Aufwand.
Nö, natürlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn sich Gesetze ändern, dann muss man eben dem Rechnung tragen. Ja. Und es ist halt wichtig, dass auch der Gesetzgeber auf der einen Seite sich natürlich diese Kosten-Nutzen-Frage gut überlegt. Ja. Weil letztendlich, wenn es dann mal kodifiziert ist, ist es kodifiziert. Da gibt es ja auch wenig Möglichkeiten, den kann man nicht entgehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es schon zwei Möglichkeiten, wie man als Unternehmen damit umgehen kann. Einmal kann man sich natürlich in den Gesetzgebungsverfahren einbringen. Ja, im besten Sinne die sozusagen Präparer-Sicht mit einbringen. Das bedeutet auch Aufwand. Das ist, und Sie haben natürlich, Sie kämpfen da manchmal als Präparer einen einsamen Kampf, weil es gibt eben einfach auch Gruppen, die auch in der Richtliniensetzung auch oft dominant sind, die nichts gegen zusätzliche Berichterstattung haben, die ihnen hilft. Ja, also
beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer.
Ein Wirtschaftsprüfer oder auch die Wissenschaft, ja, die auch immer wieder, weil die sagen, ja, dann kann ich weiter andere Dinge forschen, kann sehen, was das ist und so. Also, ja, und die Präparer sind die es natürlich liefern müssen, ja, und dann müssen Sie ja gucken, wie Sie Ihre Position halten. Wir sind jetzt auch aktiv im DRSC, ja, im Deutschen Rechnungslegungs- und Standards-Committee, das ja zwei Ausschüsse mittlerweile hat, eine für Finanzberichterstattung, eine für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, um da unsere Position zusammen mit anderen Unternehmen auch hörbar zu machen zu bestimmten Themen, dass man dann, ja, und das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch, wie gehe ich mit Wesentlichkeit um? Ja, wie berichte ich? Ja, weil das ist ein Thema, wo man Freiheitsgrade hat, ja, weil Wesentlichkeit ist sehr unternehmensspezifisch, ist aber auch die Frage der Risikoappetit ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ja, wenn Sie höhere Wesentlichkeitsschwellen definieren, dann kann es Ihnen schon mal sein, dass irgendjemand sagt, aber das hätten wir anders gesehen oder so, ja, also entweder aus der Wirtschaftsprüfung, mit dem müssen Sie arbeiten oder auch potenziell, wenn es Enforcement gibt, ja, aber ich habe damit eigentlich auch aus meiner Historie habe ich viel mit Reporting zu tun gehabt. Ich war auch mal der Corporate Controller von Siemens und so weiter. Und wir haben eigentlich da sehr erfolgreich bei Siemens mal einen schlanken Geschäftsbericht eingeführt, wo wir wirklich das Thema Wesentlichkeit in den Mittelpunkt gestellt haben und die Inhalte im Lagebericht und Anhang extrem, sag mal, durchforstet haben, was jetzt da drin steht, weil es nicht schadet, aber ob es wirklich notwendig ist fraglich und haben dementsprechend sehr stark gekürzt. Und ich glaube, der Effekt davon war, dass das Ding deutlich lesbarer wieder geworden ist. Ja, also es hat vielleicht auch für die Adressaten, obwohl es vielleicht mal vordergründig, die wollen irgendwas nicht berichten, Anstrich hat, ist es, glaube ich, genau nicht der Fall und zeigt, glaube ich, auch, wie das Unternehmen oder welche Themen das Unternehmen für sehr wichtig hält und dementsprechend auch berichtet in der vollen Tiefe und Schönheit und die Dinge, die es eben für nicht wesentlich hält, eben auch nicht berichtet, was, glaube ich, auch eine ganz wesentliche Information ist.
Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, dass man die Infos, die man vorstellen will, jetzt nicht irgendwie verwurschtelt zwischen einer Flut an anderen Daten. Ne?
Genau.
Ich würde vielleicht zum Abschluss noch mal einmal ganz gern Ihre persönliche Einschätzung haben. Sie sagten ja auch schon, Sie sind schon seit einiger Zeit nicht nur in Finanzabteilung tätig, sondern sogar auch in diesem Hause. Hat sich, wenn Sie mal auf Ihre Karriere zurückschauen, Ihr Blick auch auf bestimmte Themen verändert, wenn diese ESG-Aspekte stärker berücksichtigt werden? Ich würde jetzt mal unterstellen, als Sie in den Job frisch gegangen sind, war das wahrscheinlich noch in der Gewichtung ein wenig anders. Wie denken Sie das mit? Wie ändert sich der Blick auch?
Ja, also wenn ich überlege...
Sie können auch sagen, gar nicht.
Ja, doch, doch. Also ich bin 1996 bei Siemens eingestiegen und ich glaube, die Qualität der Berichterstattung hat sich seitdem mannigfaltig verbessert und verändert. Und auch das Thema Governance hat sich seitdem, ja, ist lang und kurz, sind 28 Jahre, im Weltgeschehen ist das wenig, ja, also Berufskarriere ist es eben 28 Jahre, massiv verändert. Ja, und es sind, glaube ich, die meisten Themen, die eingeführt wurden, sind auch sehr sinnvoll eingeführt worden, ja, und dass das auch Sinn macht, ja, wir beklagen uns ja sehr stark über Regulierungsdichte und so weiter, aber ich glaube, gerade im Bereich der Corporate Governance, der Finanzberichterstattung, ist die deutliche Mehrheit der Themen sinnvoll, ja, und macht auch Sinn. Ich muss jetzt gestehen, bei dem Sustainability-Thema bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, da sind wir sehr schnell vorangegangen, da müssen wir jetzt mal gucken, was sich da wirklich etabliert, was wirklich sinnvoll ist, ja, was auch wirklich notwendig ist, damit es dann, keine Ahnung, aufgrund von anderen Ressourcenallokationen wirklich zu einer Veränderung führt, ob man das über die Finanzberichterstattung macht oder ob man besser bestimmte Dinge einfach verbietet oder incentiviert, ja, das kann man ja alle möglichen anbieten, muss man mal sehen, ja, aber ich glaube, im Grundsatz hat die Regulierung schon eine Menge sinnvolle Richtung gegeben, ändert aber nichts daran, ja, dass man trotzdem ein extrem gutes Wertegebäude braucht, um vernünftige Unternehmensführung zu betreiben. Ja, weil Wirecard wäre auch mit der besten Corporate Governance hätte passieren können, weil einfach dort das System durchgängig korrupt war. Ja, also sie brauchen trotzdem ein Wertegerüst. Ja, das kriegen sie nicht nur über Regeln rein. Ja. Das muss man einfach auch klar sagen. Ja.
Aber ein persönliches Schlusswort, dass dann doch der Großteil der Regulatorik einen Sinn hat, das stiftet doch Hoffnung. Wir schauen gerne mit Ihnen gemeinsam, wie sich das in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und allen angrenzenden Bereichen entwickelt. Ich sage ganz herzlichen Dank heute für diese Einschätzung und für den Blick hinter die Kulissen von Siemens Healthineers. Das war Jochen Schmitz, der Finanzvorstand. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir wollen natürlich auch in dieser Episode mal schauen, was die Branche sonst noch so bewegt. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, der KENFO, über den müssen wir mal sprechen, der ist nämlich ins Visier von Umweltschützern geraten. Worum geht's denn?
Greenpeace kritisiert, dass der KENFO trotz klimafreundlicher Ziele in Unternehmen investiert, die Umwelt- und Menschenrechtsstandards verletzen. Laut einer Greenpeace-Studie umfasst der problematische Teil des Portfolios etwa 1,3 Milliarden Euro, darunter Investitionen in Unternehmen wie Saudi Aramco. Diese Firmen stehen im Widerspruch zu den Pariser Klimazielen. Greenpeace bemängelt, dass die Ausschlusskriterien des Kenfo nicht streng genug seien, da fossile Brennstoffunternehmen weiterhin im Portfolio enthalten sind. Sie fordern eine strengere Nachhaltigkeitsstrategie, die Investitionen in fossile Energie vollständig ausschließt.
Und was sagt der Kenfo zu den Vorwürfen?
Der Kenfo weist die Vorwürfe zurück und betont seine Fortschritte im Bereich klimafreundlicher Geldanlagen. Er verweist darauf, dass er sich 2020 der Net Zero Asset Owner Alliance angeschlossen hat, die sich verpflichtet, das Portfolio bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Bis 2024 habe der Fonds bereits den CO2-Fußabdruck seines Portfolios um 40% reduziert. Statt eines vollständigen Ausschlusses setzt der Kenfo auf den Best-in-Class-Ansatz. Hierbei investiert er in Unternehmen, die sich im Vergleich zu anderen ihrer Branche nachhaltiger verhalten und versucht durch aktives Engagement Fortschritte zu fördern. Der Fonds betont außerdem, dass seine Strategie den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Jetzt stört Greenpeace sich ja besonders an Unternehmen mit fossilen Brennstoffen. Das ist ja so ein bisschen auch wieder diese Frage, soll man sie ausschließen oder ist es besser, die Umstellung dann enger zu begleiten, ne?
Genau, das ist das Thema. Im Mittelpunkt der Kontroverse steht der Umgang mit fossilen Brennstoffunternehmen. Greenpeace fordert, Investitionen in solche Unternehmen vollständig zu beenden, da sie maßgeblich zur Klimakrise beitragen. Der Kenfo hingegen argumentiert, dass es sinnvoller sei, in diese Unternehmen zu investieren, um nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Der Fonds hebt hervor, dass er seine Bestandsliste jährlich veröffentlicht und die Emissionsintensität seines Portfolios transparent macht, etwa in seiner Erklärung zum deutschen Nachhaltigkeitskodex.
Es gibt eine neue gemeinsame Initiative, die ganz interessant ist. Da haben sich verschiedene europäische Häuser zusammengetan und die wollen das Thema soziale Investitionen noch einmal auf die Agenda rücken. Was ist denn genau Ihr Anliegen, Wolf?
Genau, 23 Organisationen, darunter öffentliche Banken und Nachhaltigkeitsbanken, haben die EU-Kommission aufgefordert, ein Rahmenwerk für soziale Investitionen zu entwickeln, da soziale Infrastruktur wie Gesundheitsversorgung, Bildung und sozialer Wohnungsbau dringend Kapital benötigt. Obwohl der bestehende regulatorische Rahmen nachhaltige Investitionen in Umweltprojekte klar definiert, fehlt eine vergleichbare Definition für soziale Projekte. Die Organisationen, darunter GLS-Bank, Triodos und der Verband öffentlicher Banken, setzen sich für ein freiwilliges Rahmenwerk für Sozialinvestitionen ein.
Das erinnert so ein bisschen auch an diese Debatte um die Sozialtaxonomie, ne, die ja auch schon länger andauert.
Das ist richtig. Der Vorschlag soll eine Lücke im bestehenden ESG-Rahmenwerk schließen, das sich bisher stark auf Umweltaspekte konzentriert, während der soziale Bereich nicht klar definiert ist. Das geplante Rahmenwerk könnte auf bereits etablierte Systeme wie den Social Bond Principles und dem UN-Leitfaden für Wirtschaft und Menschenrechte aufbauen. Damit soll es Investoren ermöglicht werden, soziale Investitionen als nachhaltig zu kennzeichnen, ähnlich wie dies bei ökologischen Projekten durch die Taxonomie geschieht. Die Organisationen sehen in der laufenden Überarbeitung der Offenlegungsverordnung eine Chance, diese Definitionen in die EU-Gesetzgebung zu integrieren.
Warum liegt den Organisationen denn so viel an diesen sozialen Investitionen? Was macht die so wichtig?
Sie sagen, dass europaweit ein Investitionsbedarf von rund 1,5 Billionen Euro besteht, um die soziale Infrastruktur zu verbessern. Angesichts des Klimawandels und des Übergangs zu einer klimafreundlichen Wirtschaft ist es entscheidend, auch Investitionen in soziale Bereiche wie Pflege, Bildung und sozialen Wohnungsbau zu fördern. Antje Schneeweiß vom Arbeitskreis kirchlicher Investoren betont, dass es unverständlich sei, warum die EU-Kommission grüne Investitionen fördert, aber keinen ähnlichen Rahmen für soziale Investitionen geschaffen hat. Ein entsprechendes Rahmenwerk würde die Finanzierungslücke in sozialen Projekten schließen und Investoren ermutigen, auch in diese Bereiche nachhaltig zu investieren.
Lass uns nochmal schauen auf das Feld der ESG-Rating-Agenturen. Da gibt es demnächst einen neuen Namen. Es geht um ET Finance und IMUG. Und bei den beiden spielen sich in diesen Wochen gerade große Veränderungen ab.
Das ist richtig. ET Finance, eine etablierte ESG-Rating-Agentur, hatte 2023 die Übernahme von IMUG abgeschlossen um ihre Position im europäischen Markt für ESG-Ratings zu stärken. Dieser Schritt ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die es Ethic Finance ermöglicht, im deutschsprachigen Raum ein erweitertes Leistungsspektrum anzubieten. Mit der Umfirmierung von IMUG zu Ethic Finance im Oktober 2024 werden nun alle ESG-Produkte der Muttergesellschaft wie ESG Research für Small- und Mid-Cap-Unternehmen sowie ESG Due Diligence für Private Equity in Deutschland verfügbar. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, eine europäische Alternative zu den US-Anbietern im wachsenden Markt für ESG-Ratings zu schaffen.
Das ist ja ein durchaus umkämpftes Feld, kann man sagen. Wie entwickelt sich denn der Markt für ESG-Ratings in Europa?
Der Markt für ESG-Ratings befindet sich zurzeit in einer Phase der Konsolidierung, dominiert von großen Anbietern wie ISS, Sustainalytics und MSCI. Diese Marktführer werden oft von internationalen Konzernen unterstützt, wie die Übernahme von Sustainalytics durch Morningstar und ISS durch die deutsche Börse zeigt. Ethic Finance verfolgt in diesem Umfeld das Ziel, eine europäische Alternative zu den dominierenden US-Unternehmen zu sein. Ethic Finance strebt es an, durch innovative Dienstleistungen und eine Fokussierung auf mittelständische Unternehmen in Europa wettbewerbsfähig zu bleiben.
Gut, soweit mal das Ziel. Jetzt ist das ja auch ein Bereich, der sehr stark regulatorisch geprägt ist und wo es viele hohe Anforderungen gibt. Wie geht der Anbieter denn damit um?
Regulatorische Anforderungen spielen eine immer größere Rolle im ESG-Ratingmarkt, insbesondere durch die Europäische Finanzaufsichtsbehörde, die höhere Transparenz und Einheitlichkeit fordert. Die zunehmende Regulierung, wie die kommende EU-Green-Bond-Verordnung, erfordert von ESG-Ratingagenturen eine Anpassung ihrer Dienstleistungen. Ethic Finance sieht sich hier gut vorbereitet, da das Unternehmen bereits im Bereich Kreditratings mit der ESMA-Regulierung vertraut ist. Ethic Finance will die Konsolidierung des Marktes als Chance nutzen, um mehr Dienstleistungen anzubieten und so langfristig organisch und durch Akquisitionen in Europa zu wachsen. Ethic Finance will sich zudem als Partner für mittelständische Unternehmen etablieren, ohne dabei den Anspruch zu haben, der größte Anbieter zu werden.
Da dürften auch einige was dagegen haben gegen ein solches Ansinnen. Also ein Markt, der ordentlich in Bewegung ist, ein weiterer Konsolidierungsschritt ist getan. Wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung für heute. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Danke.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben, dass am 30. und 31. Oktober in der Messe Frankfurt das Impact Festival stattfindet. Schauen Sie da gerne vorbei. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es wegen der Feiertage in Teilen der Republik bereits am Mittwoch, den 30. Oktober. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören. Machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.